So, ich freue mich, dass wir heute so voll sind. Richtig schön. Herzlich willkommen auch für die, die heute zum ersten Mal am Start sind. Wir sind im Galaterbrief drin und einen kleinen Recap mag ich machen, was wir den letzten beiden Abende so gehört haben. Der Galaterbrief ist ein Brief, der sich ganz stark mit der Frage nach dem Gesetz und der Gnade beschäftigt. Und der Paulus ist da in diesem Brief sehr, sehr eindeutig, deutlich, dass diese beiden Dinge nicht miteinander vermischt werden dürfen. Sogar trennscharf versucht er, diese Begriffe voneinander zu teilen und sagt quasi, wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du dich nicht wieder unter das Gesetz versklaven lassen. Am ersten Abend haben wir uns so ein bisschen angeschaut, wie er so seine Rolle gefunden hat, warum er ein Apostel ist, obwohl er den Jesus, bevor Totenauferstehung war, gar nicht gekannt hat. Er wird nämlich erst nach der Auferstehung von Jesus überhaupt gläubig, aber er begegnet den Jesus leibhaftig und deswegen darf er sich auch Apostel nennen. Das haben wir so am ersten Tag angeguckt, da hat er ganz viel über seine Biografie, sein Praktikum in Syrien und sowas haben wir uns angeschaut und so. Und dann schreibt er an die Galater vor allem in diesem Hinblick, dass er zu ihnen sagt, ey, ihr habt diese Gnade und diesen Glauben von Jesus empfangen und jetzt geht ihr wieder hin und lasst euch unter dieses Gesetz runterdrücken, unter diese religiösen Regeln, die euch einengen, die euch einschränken. Und das ist falsch, weil ihr versucht wieder durch diese Gesetze und durch das Einhalten dieser Gesetze Gott zu gefallen. Aber ihr seid mit Christus gestorben und jetzt lebt Jesus in euch. Wenn Gott euch anschaut, sieht er Jesus und nicht eure frommen Leistungen. Und da ist er quasi sehr hart und geht mit ihnen auch sehr hart ins Gericht. Und dann haben wir uns gestern noch angeschaut, eine alttestamentliche Story, die der Paulus jetzt in den Galaterbrief so einwebt. Das ist die Story von Abraham. Und er sagt quasi, Abraham, der wurde damals auch schon durch den Glauben gerecht. Hat eine Verheißung empfangen, dass er, obwohl er ein alter Mann ist, doch noch ein Kind bekommen wird. Seine Frau noch schwanger werden wird. Und diese Verheißung tritt ein und er schenkt aber Gott Glauben, dass diese Verheißung wirklich eintreten wird. Ein Wunder, das biologisch gar nicht möglich ist. Und weil er Gott vertraut hat, weil er Gott geglaubt hat, deswegen wird er gerecht gesprochen. Und diese Glaubensgerechtigkeit, die der Abraham dort ausdrückt und durch die er gelebt hat, durch die er Gunst in Gottes Augen auch erfahren hat, da sagt der Paulus, hey, wenn wir an Jesus glauben, knüpfen wir an diese Abrahamsverheißung an. Und diese Verheißung gilt allen Menschen auf dieser Welt, nicht nur dem Volk Israel. So, das war jetzt ein kurzer Recap. Jetzt wisst ihr, was ihr die letzten Abende verpasst habt. Aber ihr könnt es noch nachgucken. Zumindest gestern Abend findet ihr noch online, falls es euch nochmal tiefer interessiert. Wir machen weiter mit fast Galater 5. Wir werden noch kurz Galater 4 machen und die Abrahamsgeschichte zu Ende machen. Aber bevor wir da reingehen, habe ich euch eine kleine Story mitgebracht. Nach meinem Abitur habe ich kein FSJ beim IC gemacht. Große Empfehlung. Schade, gell? Ich war nur mit der Liebenzeller Mission unterwegs. Ah, war aber auch gut. Ich war in Ecuador und habe dort ein FSJ gemacht mit Impact. Und ich weiß noch, das war unser, ich glaube, zweiter Tag, wo wir in Ecuador waren. Da waren wir bei einer Missionarsfamilie zum Mittagessen eingeladen. Und wir waren alle noch so absolut geflasht im Honeymoon-Modus. Boah, krass, Südamerika, wir sind hier. Boah, abgefahren, willkommen, deutsche Kartoffeln hier in Südamerika, yes. Und wir haben uns übel gefeiert, dass wir hier am Start sein können. Und alles war natürlich beeindruckend. Wir haben halt nichts verstanden, weil es auf Spanisch war, aber egal, es war alles irgendwie beeindruckend und so. Und dann weiß ich noch, dass ich auf der Dachterrasse gestanden bin mit einem Kumpel und wir haben so über die Stadt geguckt. Und auf einmal sehen wir so 4 beinahe giftgrüne Vögel, also richtig krass, wunderschöne Vögel, so über ein Feld vorne fliegen. Und wir so, oh krass, Alter, solche Vögel leben hier. Und dann so richtig absolut geflasht. Auf einmal höre ich die Vermieterin unten aufschreien und sagen, die Wellensittiche sind ausgebrochen. Dann meinst du, die Wellensittiche von der Missionarsfamilie, die aus dem Käfig rausgeflogen sind. Wir sind sofort runtergerannt und haben diese Wellensittiche da irgendwie versucht einzufangen auf diesem Feld da vorne. Ja, genau, also von daher, Wellensittiche leben jetzt auch nicht in Südamerika. Aber was dieses Bild mir so ein bisschen gezeigt hat, der Wellensittich, der ist in seinem kleinen Käfig da drin und irgendwann stinkt es dem gewaltig, weil der will einfach mal richtig losfliegen können. Und wenn dann irgendjemand vergisst, diese Türe zuzumachen, dann hat er mal richtig Zeit, Luft und Platz und will natürlich einfach mal loslegen und mal richtig fliegen. Und was aber passieren würde, ist natürlich, dieser Wellensittich, der hat sein ganzes Leben lang in einem Käfig gelebt. Der hat sein ganzes Leben lang in Gefangenschaft gelebt. Der ist überhaupt nicht darauf vorbereitet, was ihn da draußen erwarten wird. Der wird gefressen werden, wahrscheinlich sind seine Reflexe auch nicht mehr sonderlich stark, jede Katze kann den einfach mitnehmen. diese Vogelfreiheit, die dieser Vogel in diesem Moment erleben würde, die wäre wahrscheinlich ziemlich schnell tödlich. Heute schauen wir uns dieses Thema Freiheit an bei Paulus. Und der Paulus wird nämlich diese Freiheit definieren und uns erklären, was es bedeutet, Freiheit in Christus zu haben. Und wir heute verbinden nämlich mit dieser Freiheit häufig so eine Abwesenheit von Regeln, Abwesenheit von Prinzipien. Ich kann einfach tun und lassen, was ich möchte in einem luftleeren Raum. Aber das ist gar nicht das, was der Paulus mit Freiheit meint. Was er aber da meint, dazu gehen wir gleich rein. Wir starten in Galater 4 und lesen da noch die letzten Verse aus der Abraham-Story, 21 bis 31. Ah ja, hier, Entschuldigung, ja, den hätte ich ja zeigen können. Da stellen sie dich. Jetzt, machen wir weiter. Galater 4, 21 bis 31. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuteten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg in Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborenen, der nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Das ist eine alttestamentliche Geschichte, die ihr hier so ein bisschen nacherzählt. Die habt ihr vielleicht auch mal in der Jungschar oder so gehört oder vielleicht auch mal im Teenkreis. Das ist quasi diese Story, wo Abraham hat eigentlich eine Frau, nämlich die Sarah. Und die kann eben keine Kinder bekommen und er hat aber noch eine Magd, eine Nebenfrau. Und das ist eben diese Hagar, von der hier beschrieben wird. Und es wird quasi passieren, weil er eben mit der Sarah kein Kind bekommen kann, wird er ein Kind bekommen mit der Hagar. Und dieser Sohn, das ist der Ismael und der andere, der dann später der Sohn der Verheißung ist, dieser Isaak. Und der Paulus, der nimmt jetzt quasi diese Story und macht daraus ein Bild und sagt, es ist auch wie ein Bild gemeint. Er sagt quasi, dieser Sohn der Hagar, der Ismael, der ist quasi nicht der Sohn der Verheißung. Der ist der Sohn des Gesetzes, der Sklaverei, weil er ja eben auch der Sohn der Sklavin war, der Magd. Und der Isaak auf der anderen Seite, das ist der eigentliche Sohn. Das ist der Sohn der Verheißung, der diesem Abraham auch zugesagt wurde. Und wo er dann quasi wieder erneut dieses Versprechen annehmen muss und es sich dann aber auch erfüllen wird. Und diese beiden Komponenten, diese beiden Bilder, die seht er quasi als Bilder für das eine, das Bund des Gesetzes. Da kommt es ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen durcheinander, wenn man das jetzt so schnell liest. Aber das ist, da sagt er quasi, der Berg Sinai in Arabien, damit meine ich den Berg Sinai auf der Sinai-Halbinsel, zwischen Ägypten und Israel, kennt ihr vielleicht. Und er sagt quasi, aber heute ist es nicht mehr der Berg Sinai, sondern der Berg Jerusalem. Weil Jerusalem, die Hauptstadt von Israel, liegt auch auf einem Berg. Und er zieht jetzt da die Parallele, weil in der damaligen Zeit war das natürlich die jüdische Hauptstadt. Dort hat das Judentum floriert, ist ja auch heute wieder so. Und er verbindet es jetzt quasi und sagt quasi, das irdische Jerusalem, das ist der Ort, wo das Gesetz regiert, das Judentum. Aber es gibt noch das himmlische Jerusalem. Und das ist das, was auch dann später in der Offenbarung noch beschrieben wird. Habt ihr euch ja letztes Jahr so ein bisschen angeschaut, wo quasi beschrieben wird, dieses Reich Gottes, was anbricht, was ein Reich der Verheißung ist. Da nochmal die Erinnerung, wir haben uns gestern mit diesem Thema oder mit diesem Begriff Erbe beschäftigt. Da kommt das jetzt alles mit rein. Das sind alles quasi jetzt Bilder, die hier miteinander verbindet und sagt, dieses Erbschaft, das himmlische Jerusalem zu erben, das ist nur den Söhnen und Töchtern vorbehalten und nicht den Sklaven. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, so ein bisschen die Abraham-Story zu Ende gemacht und jetzt geht er einen Schritt weiter. Es knüpft immer noch an die Abraham-Story an, aber er versucht es jetzt nochmal mit anderen Begriffen zu erklären, nämlich mit den Begriffen der Freiheit. Galater 5. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Jetzt kommt Paulus auf diese Freiheit zu sprechen. Und diese Freiheit, die wird jetzt quasi so in einen Kontext gesetzt mit Unfreiheit. Und für ihn ist klar, sich unter das Gesetz zu geben und das Gesetz erfüllen zu wollen, das ist wieder in eine Form von Unfreiheit hineinzugehen. Aber wir sind zur Freiheit berufen. Dazu berufen, dieses Gesetz nicht mehr als den Modus zu betrachten, durch den wir versuchen, Gunst in Gottes Augen zu haben. Und da versucht jetzt quasi so ein bisschen diese beiden Bilder von der Hagar und von der Sarah auch wieder so gegeneinander zu stellen zwischen diesen beiden Söhnen und quasi zu sagen, Freiheit liegt eben auf der Verheißung und Unfreiheit liegt eben in diesem Bereich von der Hagar. Und ihr merkt schon, Freiheit ist somit für ihn zwar dieses Gesetz hinter sich zu lassen, aber diese Freiheit, die muss irgendwo hinführen. Diese Freiheit, die wird ein Ziel bekommen. Und das ist jetzt so ein bisschen der Gedanke, den er jetzt versucht aufzubauen. Wohin führt die Freiheit ein? Was will die Freiheit einem geben? Und er sagt nämlich schon mal, wenn man sich quasi durch die Freiheit wieder dazu führen lässt, Gesetze zu befolgen und diese Gesetze als das zu betrachten, was mir quasi hilft, in der Gunst Gottes irgendwie zu wachsen oder besser zu werden, dann werde ich durch diese Freiheit wieder in Unfreiheit hineingeführt, weil ich quasi einen falschen Weg einschlage. Das heißt, es muss auch einen richtigen Weg für diese Freiheit geben. Und da nimmt er uns jetzt ein bisschen mit. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Jetzt merkt ihr schon, jetzt versucht er ein bisschen konkreter zu werden. Und ich habe auch die letzten Tage versucht, diese Spannung des Galaterbriefs so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Also ihr habt auch berechtigt durch die Slido-Fragen, immer mal wieder so ein bisschen nachgebohrt, ja Flo, aber was heißt es dann, wenn quasi das Gesetz nichts mehr zählt? Wie sollen wir dann damit umgehen? Sind dann auch die Inhalte des Gesetzes schlecht? Ich habe es dann versucht, auch in den Fragen immer wieder zu erklären, nee. Aber wir müssen diese Spannung des Galaterbriefs ein bisschen aufnehmen, damit wir auch wirklich verstehen und damit wir vor allem auch verstehen, wo wir heute in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur immer wieder in kleine Fallen hineintappen können, wo unser Glaube wieder eine Wendung einnehmen kann, die nicht so gesund für uns ist, die uns den Blick auf Christus doch wieder dunkel werden lässt und wir nicht so richtig verstehen, was Jesus dann eigentlich für mich getan hat. Aber hier wird Paulus jetzt schon sehr, sehr deutlich. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unschuldsein eine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Und jetzt sagt er, liebe Freunde, wenn ihr das Gesetz hinter euch lasst, das ist richtig, und wenn ihr das tut, dann werdet ihr auch Freiheit in Christus erfahren. Aber diese Freiheit in Christus ist nicht eine Vogelfreiheit, die quasi bedeutet, tu einfach alles, was du willst. Weil wenn du alles tust, was du willst, wirst du merken, dass diese Dinge, die du dann tust, die vielleicht doch nicht so ganz der Sinn von Gottes Idee für dein Leben wäre, dich wieder in Unfreiheit führen wird. Das Einzige, was dich nicht in Unfreiheit führen wird, ist der Glaube und die Liebe. Und er packt obendran noch Hoffnung, das würde dann später im Korintherbrief, Glaube, Liebe, Hoffnung, als die Basis aufbauen. Aber hier hat er diese Begriffe auch schon mit drin. Das ist für Paulus ganz klar. Wir glauben an Jesus und durch diesen Glauben ist in uns eine Liebe wirksam. Diese Liebe, die hat zwei Ebenen. Zum einen ist sie zu Gott hingerichtet und zum anderen ist sie zu meinem Mitmenschen hingerichtet. Und diese Prinzipien, die sollen mich von nun an anleiten. Die sollen meine Jüngerschaft sein. Die sollen mein Leben ausmachen. Dieser Glaube, der diese Liebe bewirkt. Oder diese Liebe, die den Glauben bewirkt. Diese beiden Dinge, die hängen für ihn sehr arg miteinander zusammen. Jetzt muss man auch sagen, der der Paulus, der hat hier natürlich jetzt irgendwo einen Nerv getroffen, weil er wird sich jetzt auch hier anknüpfen so ein bisschen an die Lehre von Jesus. Jesus selber, das habe ich euch ja schon gesagt, als Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot, dann sagt er, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und das sind eigentlich zwei random Gebote im Alten Testament, die stehen irgendwo ganz weit hinten. Das sind nicht die 10 Gebote oder so, sondern es sind 2 Gebote aus dem Alten Testament, die Jesus herauspickt und sagt, die Liebe ist das Entscheidende. Aber nicht nur die Liebe zu Menschen, sondern auch die Liebe zu Gott. Aber nicht nur die Liebe zu Gott, sondern auch die Liebe zum Menschen. Diese beiden Dinge, die verbindet ihr hier miteinander. Und der Paulus, der stellt sich jetzt quasi auf diese Lehre von Jesus und sagt zu dieser Lehre von Jesus, genauso ist es, die Liebe. So, und jetzt, das Spannende ist ja an der Liebe. Was unterscheidet die Liebe zu allen anderen Werken oder Taten, die wir sonst so im Alten Testament finden können? Die Liebe, die kann immer nur von innen herauskommen. Liebe kann immer nur aus dem Herzen herauskommen. Das ist der Sinn von Liebe. So, jede andere Tat, die du tun kannst, die du im Alten Testament lernen kannst, die könntest du auch rein theoretisch tun, ohne dass dein Herz da drin am Start ist. Und das ist genau der Vorwurf, den Jesus den Pharisäern immer wieder macht. Er sagt, ihr seid Heuchler. Ich kenne euer Herz und ich weiß, ihr macht diese frommen Handlungen, diese frommen Tätigkeiten gerade nur, weil ihr sie machen müsst. Aber nicht, weil hier drin eine Motivation ist, das wirklich ernst zu meinen. Und das ist die große Kardinalskritik von Jesus am Pharisäertum. Dass sie nicht mit dem Herzen dabei sind. Liebe geht aber nicht ohne das. Und das macht der Paulus hier deutlich. Und deswegen sagt er, die Liebe ist das alles Entscheidende. Und jetzt könnt ihr vielleicht auch verstehen, warum ich vielleicht zu dem Gesetz so kritisch gegenüber bin, aber nicht den Inhalten gegenüber. Ganz schnell könnte es nämlich auch bei uns passieren, dass wir einfach nur Dinge tun, aus einem gewissen Aktionismus heraus. Oder weil man es halt so macht. Kennt ihr den Gedanken? Aber hier sagt der Jesus, oder sagt der Paulus in den Worten von Jesus ganz eindeutig, darum geht es nicht. Sondern es muss aus dem Herz herauskommen. Das Herz muss erneuert werden, das Herz muss neu ausgerichtet werden und daraus diese Liebe, dieser Glaube, der da entsteht, das ist das alles Entscheidende. Deswegen wirst du auch nicht gerettet werden und zu Jesus irgendwann mal kommen, wenn du stirbst, weil du getauft warst oder weil du ein guter Mensch warst oder so. Es wird immer nur um dein Herz gehen. Am Ende ist das das Entscheidende, was Gott interessiert, was Jesus interessiert. Wo ist dein Herz? Wo bist du als Mensch? Was ist deine innerste Motivation? Und wenn du allen Menschen was vormachen kannst mit deinem Glauben, herzlichen Glückwunsch, aber Gott nicht. Niemals. Vor ihm bist du immer komplett ehrlich, erkenn dich besser, wie du dich selber kennst. So. Und da, glaube ich, da liegt das Geheimnis drin. Und da will uns Jesus hinführen und da will uns Paulus jetzt auch durch den Galaterbrief mit hinnehmen. Er wird es noch ein bisschen ironisch. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja der Anstoß des Kreuzes beseitigt. Meinetwegen können Sie, da spricht er jetzt um die, die die Galater so gerade in Irrlehre hineinführen, meinetwegen können Sie, die euch beunruhigen, sich auch verschneiden lassen. Das ist jetzt ein bisschen sehr hart. Aber er will hier quasi nochmal reinhämmern und sagen, Freunde, ihr dürft das nicht miteinander verwechseln. Und ohne Witz, ich glaube auch, dass das super entscheidend ist. Wir müssen das auch wieder für uns ganz neu lernen. Wie können wir Gesetz und Evangelium auseinanderhalten? Wie können wir wirklich von diesem Jesus bewegte Menschen sein, die diese Leidenschaft in sich tragen, die eine Liebe für ihn haben und weil sie eine Liebe für ihn haben, für ihn bis zum Äußersten gehen. Aber nicht, weil sie müssen aus irgendeinem Gesetz heraus, sondern aus Dankbarkeit heraus, weil er alles für uns gegeben hat, deswegen gebe ich alles für ihn. Und das ist kein Gesetz, sondern das ist eine Liebe, das ist eine tiefste Motivation, die da in mir liegen möchte. Und daran möchte ich mein Leben ausrichten und ihm alles geben. Ich möchte euch noch eine kleine Story mitbringen. Das ist das Haus, in dem der allererste EC auf der Welt gegründet wurde. Das ist die Gemeinde in Williston Church in Portland, Maine in den USA im 19. Jahrhundert. Dort wurde der erste EC gegründet von Francis Clark. Kennt ihr den? Genau, der hat den ersten EC gegründet. Und das steht aber jetzt für mich erstmal als Symbolbild. Nämlich der EC, als der nach Deutschland kam, hat er sich an eine geistliche Bewegung so ein bisschen angeschlossen. Die nennt man den Pietismus. Habt ihr das schon mal gehört? Also wir haben ja hier, wir nennen uns ja alle so, die allermeisten von uns zumindest, evangelisch. Also wir haben irgendwie was mit der evangelischen Kirche zu tun. Ist auch gut so. Aber wir sind schon noch mal ein bisschen spezieller, sagen wir es mal so. Nämlich, wir sind Pietisten. Also als EC vor allem, aber auch als Liebenzeller kommen wir aus einer pietistischen Tradition. Wer waren die Pietisten? Das war eine Bewegung, die gab es so im 18. Jahrhundert, auch schon teilweise im 17. Jahrhundert, eine Erweckungsbewegung. Die hat sich quasi damals formiert, als sich eine andere Bewegung in der Landeskirche, in der protestantischen evangelischen Landeskirche in Deutschland ausgebreitet hat. Diese andere Bewegung, die nennt man die liberale Theologie. Das ist quasi eine Theologie, die quasi sagt, okay, der Mensch wird modern, so Aufklärung, alles mögliche. Der Mensch fängt an, selber zu denken, legt die Bibel eher beiseite und fängt an, die Bibel auch zu hinterfragen und anzuzweifeln. Das war einfach so eine Zeit der Dinge, weil man halt eben auch ein neues Weltbild hatte. Das naturwissenschaftliche Weltbild hat sich immer mehr aufgebaut und hat eben diese Macht der Kirche und der kirchlichen Strukturen immer weiter abgebaut. Die Leute haben einfach angefangen, den Glauben zu hinterfragen und die Bibel zu hinterfragen. Und der Ansatz der liberalen Theologie war jetzt zu sagen, alles klar, wenn die Leute nicht mehr an Engel, an Dämonen und an Wunder glauben können, dann versuchen wir doch einfach eine Theologie zu entwickeln, die einfach nicht mehr Engel, Glauben, Dämonen hat und davon spricht und auch nicht mehr von Wundern spricht und auch nicht mehr daran glaubt, sondern einen Glauben zu entwickeln, der Sinn macht in einem völlig naturwissenschaftlichen Weltbild. Das war der Ansatz der liberalen Theologie. Und das war damals hip, das war damals cool, das hat die Leute auch irgendwo mitgenommen und so. Und der Pietismus war jetzt eine Gegenbewegung. Das war eine Reformbewegung, die gesagt hat, das ist schön und nett, dass wir Leuten missionieren und begegnen wollen, die ein naturwissenschaftliches Weltbild haben und das ist auch völlig okay. Aber muss der Ansatz jetzt unbedingt sein, dass wir das hier wegschmeißen? Weil das Problem ist nämlich, wenn du anfängst, hier Sachen rauszuschneiden aus der Bibel, wie Wundergeschichten, wie Übernatürliches, wie Engel, Dämonen, wie alles Mögliche, dann ist halt die Frage, ja, wo hörst du auf? Weil da gibt es ja keine Regeln, da steht ja nicht drin, ah, wenn jemand ein naturwissenschaftliches Weltbild hat, dann erzähl diese Geschichte nicht, aber diese Geschichte erzähl bitte. Das steht ja nicht in der Bibel drin, ist ja Quatsch. Deswegen war das völlig eigenes Ermessen, was die Leute damals gemacht haben. Und die Pietisten haben gesagt, stopp, Freunde. Entweder wir glauben an das ganze Ding oder gar nicht. So, das war so ihr Ding. Und jetzt, warum erzähle ich das? Dieser Pietismus, das ist auch der Bereich, wo der EC entstehen wird, die Liebenzeller entstehen werden und viele Freikirchen auch, aus denen ihr vielleicht kommt oder zu denen ihr vielleicht Bezüge habt. Die allermeisten kommen irgendwie aus diesen pietistischen Wurzeln heraus. Und ich glaube, das ist damals richtig. Ich bin auch ein Pietist, bin ich stolz drauf. Da gehöre ich voll und ganz zu diesem Laden dazu. Aber diese Bewegung hat natürlich auch irgendwo da mit sich geführt, dass man angefangen hat, sich abzugrenzen. Da gibt es nämlich dann die bösen Liberalen und es gibt die guten uns. So, kann man das verstehen? So, wir haben die ganze Bibel und die haben nur irgendwie so eine halbe Bibel. Und daraus kann schnell eine Überheblichkeit entstehen. Da kann schnell ein Wir gegen die entstehen und da kann auch schnell wieder eine Gesetzlichkeit entstehen. Weil du dich ja im Recht weißt, weil du die ganze Bibel betrachtest. Und guck mal, ich zeige das auch mit meinem Leben. Ich halte mich auch an die Gebote. Können wir das nachvollziehen? Und dieser Move wieder hin zu einer stärkeren Gesetzlichkeit ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir in unseren frommen Kreisen immer wieder auch strugglen mit diesem Thema. Weil das halt Teil unserer Kirchengeschichte ist. Da kommen wir halt ein Stück weit auch her. Und wie gesagt, warum die Pietisten das damals gemacht haben, ist für mich völlig nachvollziehbar. Ich hätte den gleichen Move gemacht. Aber die Konsequenz ist halt nicht, dass ich dann wieder einen gesetzlichen Glaube lebe, sondern ich lebe immer noch nur aus Gnade. Ich lebe immer noch nur aus Liebe, aber ich nehme halt auch die Bibel ernst. Okay? So, und das ist, glaube ich, den Kompromiss, den wir heute wieder neu in Anspruch nehmen und wieder heute neu lernen müssen. Okay, jetzt gehen wir weiter. Der Paulus, der hat noch ein paar gute Gedanken dabei. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So, und hier zitiert er jetzt sogar die Lehre von Jesus. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich das so krass ins Zentrum rücke, dass Jesus hier Paulus zitiert, Paulus hier Jesus zitiert und diese Arg. Das ist nämlich so, wenn du die Paulusbriefe durchliest, findest du gar nicht so viel Jesus. Also Jesus wird schon viel erwähnt, aber die explizite Lehre von Jesus, da gibt es einige Querverweise, aber gar nicht so arg viele, weil wir eben merken, der Paulus, der kommt von einem anderen Ansatzpunkt an vielen Stellen her. Der ist natürlich voll auf der Linie von Jesus und er ergänzt, glaube ich, in vielen Stellen einfach auch die Lehre von Jesus durch das, was er in seinem langjährigen alttestamentlichen Studium so entdeckt hat. Aber diese ganz direkten Jesus-Zitate sozusagen, die sind gar nicht so häufig bei dem Paulus. Aber hier haben wir eins. Hier macht er sich völlig eins und sagt, genau das, was Jesus gelehrt hat, ist genau richtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich möchte es nochmal ein bisschen versuchen, mit einem Bild reinzuhämmern, warum die Liebe das Entscheidende ist, wie wir unsere Beziehung mit Gott zu leben haben. Das sind meine Kids. So, und das sind ganz süße, knuffige, kleine Menschen. Und meine Kids, die muss ich irgendwie erziehen. So, und das macht mal Spaß und das macht mal keinen Spaß. Und das Allerwichtigste aber ist, und das wird euch auch jeder sagen, und ich hoffe und ich bete, dass ihr das auch in eurem Elternhaus erlebt habt, ist, dass man als Eltern seine Kinder liebt. Das ging jetzt völlig abgedroschen. Aber wenn du selber mal Kinder hast, weißt du, das ist gar nicht so abgedroschen. Das ist alles, um was es am Ende geht. Du fetzt dich manchmal, du gerätst manchmal aneinander, du kommst auch manchmal nicht wieder miteinander klar, bevor der andere Person ins Bett geht. Das sind manchmal die schlimmsten Streits und ich denke mal, jeder von euch hat sich wahrscheinlich schon mit seinen Eltern angelegt. So. Und das Gute ist ja, auch wenn das alles passiert, gibt es eigentlich immer einen Point of Return. Es gibt immer die Möglichkeit, wieder klarzukommen. Es gibt immer die Möglichkeit, wieder sich auszusprechen, zueinander hinzugehen und so. Aber warum ist das so bei Eltern und bei Kindern? Weil es gibt doch Menschen in deinem Umfeld, bei denen es aller Wahrscheinlichkeit nicht so ist. Also ich habe Leute in meinem Umfeld, da ist das Tischtuch zerschnitten. Da brauche ich gar nicht anrufen, weil ich weiß ganz genau, ich werde sofort weggeklickt, weil die keinen Bock haben, mit mir zu reden, weil ich sie verletzt habe. Aber warum können Eltern und Kinder immer wieder miteinander klarkommen, auch wenn die Streits vielleicht noch wilder sind wie bei anderen Menschen? Ja, weil da die Basis ist Liebe. Das ist ja die Basis zwischen denen. Das ist die Grundlage. Die Grundlage ist nicht, ich habe die Regeln A bis Z und halte die Regeln ein, ansonsten raus. Nein, die Grundlage ist die Liebe. Und aus dieser Liebe heraus, aus dieser Beziehung heraus entsteht ja der Wille, ich will, dass wir gut miteinander klarkommen. Und dann brauche ich halt natürlich gewisse Werte und Regeln, auf die wir uns geeinigt haben, damit wir miteinander klarkommen. Aber die Grundlage ist nicht diese Regel und die Grundlage ist nicht das Gebot und das Gesetz, sondern die Grundlage ist die Liebe. Und aus der Liebe heraus entsteht der Wille, dem anderen Menschen gefallen zu wollen. Auch eine Beziehung funktioniert so. Es ist genau das gleiche Prinzip. Und das ist das, was der Paulus hier sagt. So sollen wir mit Gott leben. So sollen wir unsere Beziehung mit Gott sehen. Die Grundlage von Gott zu mir ist unbedingte, bedingungslose Liebe. Weil wenn er mich anschaut, sieht er Christus in mir, seinen geliebten Sohn, der mich befreit hat. Ich bin gerecht in Gottes Augen. Ich bin heilig, ich bin geliebt, ich bin sein geliebtes Kind. Ich darf zu ihm aber Vater sagen. Und das ist das Fundament. So sieht mich Gott. So geht er mit mir um. Und der springende Punkt eigentlich in der Jüngerschaft, wenn wir mit Jesus durchstarten und so, ist nicht Gottes Herz zu verändern, dass er mich mehr liebt, dadurch, dass ich irgendwie noch frommer und besser bin. Sondern was muss ich eigentlich machen? Ich muss mein Herz verändern, weil ich bin eigentlich das Problem, nicht Gott. Gottes Liebe ist unbedingt, die ist immer gleich. Aber ich mit meinen Selbstsüchteleien, ich mit meinen Dingen, die mich kaputt machen, ich bin das Problem. Aber Gott nicht. Gott guckt immer mit der gleichen Liebe auf mich. Deswegen will ich Jesus nachfolgen und will immer mehr lernen, was heißt es, dein Kind zu sein? Was sind die Dinge, die ich dann lieber links liegen lasse? Nicht aus einer Gesetzlichkeit heraus, weil du mich sonst verurteilst, sondern weil ich doch weiß, ich will mit dir leben. Du bist das Beste, was mit meinem Leben passieren kann, Gott. Dir will ich nachfolgen und ich will antworten auf diese Liebe durch mein Leben. So. Jetzt gehen wir noch weiter. Wir müssen ja das Kapitel noch zu Ende kriegen. Man könnte so viel sagen. Vers 15. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Dieser Vers, der klingt recht wild, gell? Kannibalismus pur. Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich als ein Gegenbild. Also der Vers davor war ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt kommt quasi dieses beißt einander nicht, damit ihr einander nicht fresst. Also wahrscheinlich sind es zwei Begriffe, die so gegenübergestellt werden wollen von dem Paulus. Nämlich das eine ist quasi, den anderen zu konsumieren, also ihn aufzufressen, ihn kaputt zu machen, ihn zu erledigen. Und das andere ist quasi zu lieben, das ist was anderes, nämlich das genaue Gegenteil. sich für den anderen aufzuopfern. Könnt ihr das verstehen? Also eine, der eine, ich konsumiere den anderen, ich mache ihn kaputt, ich zerfresse ihn. Das ist quasi das Gegenteil von der Liebe. Weil die Liebe ist bereit, sich selbst aufzuopfern für diesen Menschen. Okay? Und das ist wahrscheinlich das Bild, mit dem er hier arbeiten möchte. Diese beiden Dinge möchte er hier gegeneinander stellen und will damit sagen, das ist das, wie wir als Menschen miteinander umgehen sollen. Wir sollen einander lieben. Und das andere, das bringt uns jetzt nämlich zum Grande Finale. Jetzt versucht er so ein bisschen noch dieses Leben mit Jesus zu füllen. Was bedeutet das denn eigentlich? Was sind so diese Werte, die entscheidend sind? Was sind so diese Dinge, um die es wirklich geht? Und die Begriffe, mit denen er jetzt hier arbeiten wird, sind das Fleisch und der Geist. Das sind so zwei Bereiche im menschlichen Leben, im menschlichen Bewusstsein, die er jetzt hier so gegenüberstellt. Fleisch, das sind Dinge, werden wir gleich reingehen, da wird er uns ganz konkret sagen, was er da vor Augen hat. Was sind so diese Begierden des Fleisches? Und Geist, das ist das, wo wir nachstreben sollen. Da, wo wir unser Mindset drauf fokussieren sollen. Da, wo wir unterwegs sein sollen. Und da gehen wir jetzt rein in die letzten Verse. Ja. Danke. Ja. Gehen wir noch eins zurück. Ah, nee. Das ist schon auf Rot. Okay, gut. Dann machen wir es so. Vers 19 bis 21. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Jetzt beschreibt er dieses Fleisch eben. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelagen, Völlereien und dergleichen. Von diesem sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich nicht erben werden. So, ihr merkt schon, er nimmt hier dieses Wort Werk, ich habe euch ja schon gesagt, Werk und Gesetz wird im Galaterbrief nie positiv benutzt. Auch an dieser Stelle nicht. Er benutzt es, um jetzt hier zu beschreiben, was sind die Werke des Fleisches? Was sind diese Dinge, die dich kaputt machen werden? Die dich auch von diesem Jesus-Mindset abbringen werden? Und er teilt es so ein bisschen ein. Ich habe es jetzt mal hier euch markiert. Der erste Teil sind alles Dinge, die mit sexueller Reinheit und auch ein bisschen so zwischenmenschlicher Reinheit zusammenhängen. Also hier Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Wenn wir das heute lesen, kommen uns natürlich gleich so Bilder wie Pornografie in den Sinn oder vielleicht andere obszöne Bilder, die ihr mal irgendwo gesehen habt oder Videos. Das sind natürlich Dinge, mit denen wir das heutzutage voll verbinden. Das ist auch völlig okay, das damit zu verbinden. Aber beim Paulus, da gab es noch kein YouPorn. Also da gab es andere Themen und andere Herausforderungen. Und das muss man auch dazu sagen, bei Paulus war das Thema ein bisschen ein anderes. Ihr müsst euch vorstellen, was passieren wird, als die christliche Gemeinde sich im Römischen Reich und im vorderasiatischen Bereich ausbreiten wird, ist, dass Familien verändert werden. Nämlich im Römischen Reich, bis das Evangelium kommt von Jesus, war es nämlich so, dass es auch Familie gab, Mama, Papa, Kind. Das war schon irgendwo dieses Nuklearsystem, um das alles drumherum aufgebaut wurde. Aber viele Männer und auch viele Frauen sind dem Ehepartner immer wieder fremdgegangen. Und es gab auch extrem hohe Scheidungsraten. Da gab es viel Prostitution, da gab es viele Kinder, die nicht in eine Ehe hineingeboren worden sind. Und es gab extrem viel Elend. Einer der großen Siegeszüge der christlichen Kirche wird nämlich sein, eine in Anführungszeichen strengere Sexualmoral zu haben und somit das Römische Reich vor seinem Verfall zu retten. Nämlich diese vielen Waisenkinder, die damals unterwegs waren, die eben keine Eltern haben, weil sie in kein stabiles Elternhaus hineingekommen waren, die waren ein Riesenproblem, weil die völlig mittellos unterwegs waren. Das waren viele Bettler, das waren viele Tu-nichts-Gute. Das waren viele Leute, die nicht wirklich so gelaufen sind, wie man damals einfach in dieser Gesellschaft laufen musste. Und das Problem war, damals gab es ja kein tolles Sozialabsicherungssystem, das irgendwie dafür gesorgt hat, dass du trotzdem noch irgendwie durchkommst. Sondern bist du einfach verreckt. So. Und es war ein Riesenelend. Und als dann die christliche Kirche kommt und quasi sagt, nee, Jesus hat gesagt, Mann und Frau, die bleiben zusammen, bis der Tod sie scheidet, das hat Jesus selber gesagt, das ist unser Credo, das ist unser Prinzip. Und deswegen wird das auch immer noch von den Kirchen heutzutage so hochgehalten. Leider nicht von allen Kirchen, aber von vielen Kirchen wird es immer noch hochgehalten. Weil wir merken das ja auch. Das ist, was eine Gesellschaft kaputt macht, wenn du nicht mehr diese sicheren Bereiche hast für Kinder, wo Kinder gut aufwachsen können. Da geht richtig viel kaputt. Und das wirst du vielleicht mit deiner Biografie auch bestätigen können. Was ein Schatz es ist, dass Mama und Papa vielleicht zu Hause sind und du ein sicheres Umfeld hast. Und wenn du das nicht für dich in Anspruch nehmen konntest, weil da irgendwas kaputt gegangen ist, dann weißt du ganz genau, das ist Zerbruch und es tut weh. Und somit wissen wir auch in uns drin, dass es da eine Wertigkeit gibt, die da eine Schönheit auch irgendwo in diesen Bereich hineinlegt. Und jetzt war ein bisschen großer Exkurs, aber was ich damit sagen will, deswegen steht es hier. Das ist das, was der Paulus damit verbindet. Entdecke die Schönheit einer Familie und Intimität und die eben sich beschränkt, die sich bewusst zurücknimmt, weil sie weiß, ich kann es natürlich auch völlig wie ein Tier ausleben. Und da habe ich vielleicht auch heutzutage bessere Möglichkeiten wie damals. Aber es wird mich nicht mehr erfüllen. Es wird mich wahrscheinlich nur leerer zurücklassen. Und dann die anderen Sachen. Götzendienst und Zauberei. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Spannend ist, das habe ich aber in der Recherche von diesem Bibeltext festgestellt, das Wort Zauberei, das griechische Wort, was da dahinter steht, ist das Wort Pharmazia. Fand ich irgendwie spannend. Genau, aber das ist tatsächlich auch, hat sie sich im Spanischen zum Beispiel übertragen. Im Spanischen sagt man nämlich Drogas, sagt man zum einen zu Medikamenten, aber auch zu Drogen. Im Deutschen hat es sich nicht so, da sagen wir Medikamente und Drogen, da versuchen wir diese beiden Dinge voneinander zu trennen. Aber der Gedanke ist eigentlich, das kommt aus der gleichen Wortwurzel her, aber man darf das jetzt nicht miteinander vermischen, also auf gar keinen Fall. Das ist nur wie damals eben dieses Wort benutzt wurde. Aber der Gedanke dahinter ist Zauberei, Pharmazie. Leute haben damals gewisse Mittel genommen, Drogen im Endeffekt, antike Drogen, um sich in ekstatische Zustände zu versetzen, um so ihrem Gott besser begegnen zu können. Kennt ihr vielleicht den Ayahuasca-Trend? So, das ist so das gleiche Level eigentlich. Also man versucht sich quasi mit irgendwelchen Substanzen Gott ganz nahe zu kommen oder so, um dann irgendwie nochmal eine tiefere Erkenntnis über ihn zu haben und so. Und das sind alles so Elemente, wo er quasi sagt, nein, 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 nein. Der christliche Glaube kennt keine Zauberei. Er kennt quasi nicht, dass er irgendwelche Mittel bräuchte, um Gott zu begegnen, sondern wir begegnen Gott immer durch Geist. Und dadurch, dass wir den Geist in uns tragen, können wir Gott unmittelbar begegnen. Wir brauchen nichts, was uns mit Gott verbindet. Jesus verbindet uns mit Gott und der lebt in unserem Herzen. Genau, und dann noch die anderen Sachen. Das sind alles so zwischenmenschliche Dinge. Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsücheleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien. Ich glaube, damit könnt ihr alle was anfangen. Ich glaube, das sind alles Dinge, die uns irgendwo auch ein Begriff sind und wo wir auch immer wieder merken, wenn wir dem nicht gerecht werden, dann gehen Dinge schief. Und jetzt nochmal die, habe ich gedacht, wäre auch vielleicht mal spannend reinzugehen, warum ausgerechnet das hier nochmal rausgepickt wird. Trinkgelage und Völlereien. Trinkgelage, ich glaube, das können wir auch irgendwo nachvollziehen. Wenn man schon mal über den Durst getrunken hat, boah, da können Dinge passieren, die bereut man am nächsten Tag. Deswegen nicht so clever. So, also das ist irgendwie, glaube ich, auch noch irgendwo ein Stück weit nachvollziehbar, dass er davor warnt, dass du, wenn du Substanzen einfach missbrauchst und nicht zu dem Sinn benutzt, wie sie eigentlich gedacht sind, dann wirst du auch spüren, dass es was mit dir macht, mit deinem Körper, auch mit deiner Psyche. Abhängigkeiten, die auch entstehen können über Alkohol hinaus. Und jetzt aber Völlereien. Warum ist das mit dabei? Wir gehen doch gerne mal ins All-You-Can-Eat-Restaurant, oder? So, also was ist damit gemeint? Und da muss man, glaube ich, ein bisschen tiefer gehen, um das zu verstehen. Weil ich glaube, jetzt einfach nur aufs All-You-Can-Eat-Restaurant zu verzichten, weil Völlerei da steht, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Völlerei meint viel mehr, ihr müsst euch quasi so vorstellen, die Leute hatten damals nicht viel Geld. Und damals gab es auch nicht so krass nahrhaftes Essen, wie wir heute haben. Das heißt, und auch nicht, dass du Schokolade für 1 Euro im Supermarkt kaufen kannst oder sowas, was quasi deine Genüsse irgendwie gegeben hat. Sondern das Problem war, Leute haben Geld bekommen und haben dann dieses Geld auf den Kopf gehauen, eben nicht nur zum Saufen, sondern auch um irgendwelches extravagantes, krasses Essen zu essen, das sie essen wollten und damit ihr ganzes Geld quasi zum Fenster hinausgeschmissen haben. Okay? Das ist so ein bisschen das Bild, was da dahinter steht. Und der Gedanke ist quasi, diese Menschen geben sich quasi ihren Gelüsten her und gehen gar nicht sinnvoll und verantwortungsbewusst mit ihrem Geld und mit ihren Ressourcen um. Sie schmeißen die quasi sinnlos raus. Und dieses von der Lust getriebene Denken oder von der Lust getriebene Philosophie, die gibt es heute noch. Das nennt man den Hedonismus. Habt ihr vielleicht mal gehört. Ein Hedonismus, es existiert heute noch und das haben wir auch immer noch in unserer Gesellschaft. Es gibt sogar ganze Gesellschaftsgruppen, die man dem Hedonismus zuordnet. Das sind Menschen häufig, die nicht so eine hohe Bildung genossen haben und die einfach, weil sie eben das nicht an vielen Stellen auch nicht verstanden haben, wie man verantwortungsbewusst mit seinen Ressourcen, mit seinem Geld umgeht, halt alles immer direkt auf den Kopf hauen. Ich hatte einen Typ vor Augen, auch mal bei uns im EC-Verband, es war jemand, der hat irgendwo am Band geschafft und dann war ich mal bei denen im Jugendkreis und dann bin ich da raus auf den Parkplatz gegangen und da stand das so ein richtig kranker Mercedes. Ich dachte so, wer ist denn mit diesem Schiff hier gekommen? Und da habe ich gesehen, wie der Typ, der irgendwo am Band schafft, da eingestiegen ist. Und der hat sich halt ein Auto geleast, was sowas von überhaupt nicht in seiner Payrate war. Also der hat quasi für den Leasingvertrag dieses Autos sein gesamtes Gehalt eigentlich hingeschmissen. Und das ist auch eine Art von Hedonismus, die wir haben können. Wir streben Dinge nach, die eigentlich völlig außerhalb sind von dem, was wir uns leisten können und sollten. Aber wir denken, wir brauchen es aus irgendeinem Grund, weil es uns eine Lust befriedigt in uns drin, was zu bedeuten, ein Statussymbol oder was auch immer. Und deswegen dieses Völlereigedanken, den kann man auch auf andere Dinge übertragen. Weil wie gesagt, ich glaube, mit dem Essen, das sind wir in der Gesellschaft heute, das kann auch unser Thema sein, aber ist häufig nicht so ganz unser Thema. Aber wir haben trotzdem auch immer wieder andere Gelüste und Lüste und Dinge, die wir denken, wir brauchen sie unbedingt. Aber wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, brauchen wir sie nicht. Die werden uns nur verbrennen, die verbrennen unsere Ressourcen und werden dafür sorgen, dass wir eigentlich keine Zeit und kein Geld mehr haben für die Dinge, auf die es wirklich ankommt. Das sind die Werke des Fleisches. Und jetzt hat Paulus noch was anderes mitgebracht. Und das ist sicherlich ein Text, den ihr alle schon mal gehört habt, mit der bekannteste Text des Galaterbriefs. Und das ist auch das Finale. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Das ist das Finale von Paulus. Und ich finde das so spannend, vielleicht ist es euch auch aufgefallen, als ihr es gelesen habt. Im Vers davor, oder in den Versen davor, hieß es, die Werke des Fleisches, die sind schlecht und böse. Und jetzt sagt er hier was anderes. Die Früchte des Geistes, die sind das Entscheidende. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was der Paulus uns die ganze Zeit sagen möchte. Deswegen schießt er so gegen Werke und gegen Gesetz, weil er hat eine andere Lösung. Er hat einen anderen Gedanken, wie wir lernen können, Jesus nachzufolgen, abseits von Werken, nämlich durch Früchte. Und das ist auch ganz tief in der Lehre von Jesus verankert. Jesus wird nämlich mal gefragt, hey, woran sollen wir denn eigentlich erkennen, ob ein Prophet oder ein Verkündiger oder ein Apostel jemand ist, der wirklich mit dir unterwegs ist? Wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt, die werden Wunder tun, da werden Leute von den Toten auferweckt werden, die werden kranke Dinge tun. Aber an ihren Früchten, in ihrem eigenen Leben, daran werdet ihr sie erkennen. Und das ist immer noch die Realität. An den Früchten erkennen wir einen gesunden Glauben. Und es ist ja auch bei einem Baum so. Ein Baum, wenn die Bedingungen richtig sind, dann wird er gute Früchte tragen. Und wenn ein Baum Scheißbedingungen hat, es ist zu trocken oder er ist auf falscher Erde oder er wurde falsch beschnitten oder was auch immer, dann wird er keine guten Früchte tragen. Und Jesus, der gibt uns auch noch mal ein Bild dafür in Johannes 15. Da spricht er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird Frucht bringen. Und ich glaube, darin liegt das größte Geheimnis, was wir finden können, wenn es darum geht, wie lebe ich mit Jesus. Ich muss in Jesus bleiben. Ich muss in Jesus bleiben. Ich muss bei ihm bleiben. Wie mache ich das? Das mache ich mir, wenn ich mir eine geistliche Hygiene zulege. Vielleicht ein bisschen komisches Wort, aber ihr macht ja alle hoffentlich Körperhygiene, ansonsten wird es nachher schwierig, wenn ich mit euch rede. So, also Körperhygiene ist ja, man duscht, man putzt Zähne, man kümmert sich irgendwie darum, dass man nicht stinkt, dass man aussieht wie Scheiße. So, das ist ja irgendwo so der Sinn dahinter, dass man Hygiene macht. Und natürlich ist es bei Gott auch so, dass wir auch eine geistliche Hygiene brauchen. Und diese geistliche Hygiene bedeutet in Jesus bleiben und sich den Frage stellen, wie mache ich das an meinem lieben langen Alltag? Weil, das weißt du vielleicht auch, das Zeltlager ist ein sehr gutes Bild dafür. Auf dem Zeltlager ist die körperliche Hygiene manchmal nicht so das Allerentscheidende. Aber die geistliche Hygiene ist mega. Weil da erlebt man Jesus, da ist man voll mit ihm unterwegs. Yes, boom. So. Und das ist auch völlig normal, weil da bist du in einem Ausnahmezustand. Da bist du nicht zu Hause in deinem Alltag. Die Kunst der Jesus-Nachfolge ist nicht auf einem Zeltlager und auf einem Camp oder was auch immer Jesus nachzufolgen. Die Kunst, mit Jesus unterwegs zu sein, ist im Alltag ihm nachzufolgen. Und das geht nur, wenn ich mir eine gesunde geistliche Hygiene zulege, meinen Tag mir angucke, meine Woche mir angucke und mir einplane, Jesus, wo verbringe ich jetzt Zeit mit dir? Wo lese ich in der Bibel? Wo mache ich einen Gebetsspaziergang? Wo höre ich mir vielleicht was an, was mir hilft, deine Gedanken besser zu verstehen? und tiefer einzusteigen in das, was du in diesem Leben für mich bereithältst. Das ist eine geistliche Linie. Das ist in Jesus bleiben. Und immer wieder mit Jesus im Gespräch sein. Hey, und ich predige das nicht nur euch gerade, ich predige das mir selber auch. Ich bin auch kein Superhero da drin. Ich bin auch jemand, der immer wieder failt und der das immer wieder nicht hinbekommt. Aber ich will da nicht aufhören, ich will da nicht aufgeben. Ich will immer wieder mich herausfordern lassen von diesem Jesus, mit ihm zu leben und mir diese geistliche Hygiene immer wieder jeden Tag neu anzutrainieren. Mit ihm Zeit zu verbringen, in ihm zu wachsen. Denn nur so können meine Früchte wachsen. Die werden nur klein und krüppelig bleiben, wenn ich nicht an Jesus dran bin. Und ich merke leider, dass wir eine Gesellschaft haben, die sich in eine andere Richtung entwickelt. Und ich glaube, deswegen ist mir auch das Thema so wichtig. Ich muss leider von dem Kollege hier erzählen, kennt er wahrscheinlich. Bei Trump. Der ist ja Präsident geworden in den USA, hauptsächlich auch deswegen, weil viele weiße Evangelikale, also das sind auch die Leute, die uns eigentlich religiös betrachtet sehr, sehr nahe stehen, ihn gewählt haben. Viele Christen haben ihn gewählt. Und der Grund ist, das ist ganz einfach, warum der von vielen gewählt wurde. Zum einen, die Alternative war scheiße. Demokraten wählt man nicht, weil die sind für Abtreibung und für was auch immer. Und das andere war, der Typ, der wurde krass gepusht von allen möglichen religiösen Leitern und Kirchenverantwortlichen. Und wurde gesagt, ja, der tritt wenigstens ein für die Kirche, für den Glauben. Und der ist auch Christ. Ich habe ein Interview gesehen, da hat er es gesagt. So. Und ich finde, dieser Move, der ist so bezeichnend für unsere Zeit heute. Es geht darum, hast du das Label Christ und gehörst du zum Team Christ, dann bist du gut. Dann machst du alles richtig. Und dann brauchen wir auch gar nicht kritisch mal drauf gucken. Aber was sagt der Text hier gerade? Und was sagt Jesus? Der sagt nicht, am Label werdet ihr es erkennen. An dem, ob auf dem Personalausweis katholisch oder evangelisch steht, werdet ihr sie erkennen. Er sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist das Entscheidende. Guckt auf die Früchte und nur so werdet ihr wissen, ob da mein Geist weht oder ob da nicht da mein Geist weht. Und ich glaube, diese Erkenntnis müssen wir wieder ganz neu haben. Das ist das Entscheidende. Es ist nicht wichtig, ob bei dir oder in deinem Leben oder bei dem Leben von den Leuten um dich herum das Label Liebenzeller, evangelisch, katholisch oder was auch immer draufsteht. Das ist erstmal völlig egal. An den Früchten werde ich sie erkennen. Und an den Früchten wirst du auch merken, ob der Glaube in dir selber wirksam ist und ob der Glaube was verändert. Und das ist das Entscheidende. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin zurück, dass wir die Bibel da wirklich beim Wort nehmen und auch die Verheißung beim Wort nehmen und das ernst nehmen. Amen, ich bete noch. Guter Herr, vielen Dank für diesen Text, den wir uns gerade angeschaut haben. Und ich merke, mich beschäftigt es, weil wir an so vielen Stellen uns immer wieder auch von diesem biblischen Text entfernen. Weil wir an so vielen Stellen doch immer wieder neue Markierungen anbringen, Labels anbringen, nach Werken gucken, auf Werke gucken und uns selbst darüber verurteilen oder eben andere darüber verurteilen. Aber das Entscheidende ist die Frucht. Und Jesus, das Gute ist, die kannst nur du in uns wirken. Wir können uns nur dir aussetzen. Wir können nur dich in unseren Alltag hinein einladen. Wir können dir nur Platz machen in unserem Leben. Aber wir können dann erfüllt werden von deinem Geist, erfüllt werden von dir. Und Jesus, ich glaube, das Schwierige ist manchmal irgendwo anzufangen. Und du weißt, wo jeder Einzelne von uns gerade steht. Wo er gerade steht, damit diesen Weg mit dir wieder neu anzufangen, diese geistliche Hygiene wieder neu ernst zu nehmen. Hey, gib uns einen Schubser. Gib uns da die Kraft, das wirklich zu machen. Und in kleine Bereiche dich immer mehr mit hineinzunehmen, sodass wir wirklich sagen können, mein ganzes Leben soll dir gehören, Jesus. Und das sagt sich immer so leicht, aber das ist manchmal gar nicht so einfach, das im Alltag unterzukriegen. Schenk du uns die Kraft. Schenk uns die Kraft, diese Ablenkung des Alltags wegzulegen, die uns immer wieder die Zeit rauben. Und lass uns die Bibel aufschlagen. Lass uns die Hände falten. Lass uns in Gemeinschaft leben, wo andere Brüder und Schwestern des Glaubens sind. Und lass uns so gemeinsam in diese Jüngerschaft hineinwachsen, die so wichtig ist, um die es am Ende geht. Danke, Jesus, dass du uns ganz, ganz arg lieb hast. Und danke, dass deine Liebe bedingungslos ist, deine Gnade radikal. Und du niemals anders auf uns blickst, als dass wir dein geliebte Kinder sind. Lass uns das unsere Identität werden. Amen.